Fieldcast, der Podcast vom Außendienst für den Außendienst.
Da hatte man jetzt auch ganz speziell Ärzte, die sich jetzt eben darauf einstellen, dass das die Zukunft sein wird und dass sie das in ihrem Praxisalltag einfach mit integrieren.
Unser dritter Podcast von Fieldcast ist endlich da. Wir hatten ja uns den ursprünglichen Rhythmus von 4 Wochen auferlegt, beziehungsweise gesagt, das wollen wir sehr, sehr gerne tun für euch. Aber das ist leider nicht so ohne weiteres machbar gewesen, aus naheliegenden Gründen. Ihr werdet in dieser Folge ein paar Passagen aus Interviews hören, die ich geführt habe in der vergangenen Zeit. Bei mir ist die Karin Wechselberger. Ich will aber gar nicht so viele Worte verlieren. Karin, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzähl jetzt kurz, was du so treibst bei uns im Unternehmen.
Ja, ich bin schon sehr lange bei Novartis, seit 20 Jahren. Bin jetzt 53 Jahre alt und bin Fachreferent für Herz-Kreislauf. Ich arbeite in Bayern und zwar in Unterfranken, Oberfranken. Das ist mein Wirkungskreis. In Praxis und Klinik, ja, beides.
Ja, du bist ja wirklich schon lange bei Novartis, dann hast du natürlich auch schon extrem viel miterlebt, was sich so bei Novartis oder überhaupt in einem Pharmaunternehmen so tun kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade auch die jetzige Zeit ja dann nochmal so das Sahnehäubchen oben drauf ist. Wie erlebst du die Zeit jetzt im Moment?
Ja, ich muss sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist auch meistens der Beginn meines Telefonates mit den Ärzten, um darauf einzusteigen, wie die Helferinnen, die Ärzte diese Situation empfinden, weil die auch sowas noch nie erlebt haben. Und es ist halt was Besonderes, etwas Neues. Ja. Und es ist eine Herausforderung, damit umzugehen, ja.
Ist das stressig für dich?
Ich würde sagen, für mich ist es eher ein Eustress. Ja? Mhm. Es sind neue Herausforderungen, die man bewältigen muss. Und da bin ich eigentlich auch der Firma Novartis dankbar, dass sie uns da immer wieder Hilfen gibt, um uns zu entwickeln. Ja. Also wenn ich da gerade auch an meine Telefonate am Anfang denke, wo ich noch große Hürden hatte, und auch nicht erfolgreich war, ja. Also, und dann durch verschiedene Schulungen hat sich das wirklich zum Positiven entwickelt. Auch die Kolleginnen im Hybridaußendienst, die dann doch uns auf die Realität der Tatsachen zurückgeholt hat, ja, wo wir doch sonst am Tag 8 bis 10 Besuche fahren und dann diese Telefonkontakte doch etwas spärlicher sind und auch immer mehr werden. Also man entwickelt sich da wirklich und bekommt da immer mehr Kontakte durch das Training jeden Tag bis hin zu richtig guten Produktgesprächen.
Ja. Wie klappt es bei dir? Bei den Ärzten so? Erreichbarkeit und so?
Inzwischen ausgezeichnet. Also ich habe ungefähr 4 bis 5, manchmal 6 persönliche Kontakte zu den Ärzten am Telefon. Und je nachdem auch, wie viel Energie man an dem Tag hat. Und das fängt natürlich oft an mit viel Vorbereitung. Man muss sich auf jede Praxis vorbereiten. Hat diese Praxis bereits ein IRAP-E-Mail, also eine Einwilligungserklärung ausgefüllt. Man muss sich gedanklich auf die Praxis vorbereiten und sich immer wieder Notizen machen, was will ich erreichen, dann tatsächlich auch eine Gesprächsvorlage haben, wo man so einen kleinen eine Disposition sich tatsächlich auch für die Praxis vorbereitet, dass man nichts vergisst. Und das ist halt der Alltag.
Hast du da so ein nennen wir es mal Geheimtipp, wo du sagst, das ist so das Ding, was für mich nicht immer, aber was wirklich super funktioniert.
Ich glaube, der Geheimtipp ist einmal, ich meine, die Praxen kennen mich seit 20 Jahren. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Dann im Telefonat die Vertrautheit und eben auch eine positive Ausstrahlung, eine gute Energie ins Gespräch bringen. Ja? Also das ist, denke ich, das Wichtigste.
Ja, wie hast du das? Wie hast du das für dich so erlebt? Gerade weil du die Ärzte ja sehr lange kennst und die kennen dich natürlich auch schon lange, dass du bei denen persönlich vorbeischaust. Und jetzt auf einmal heißt es,
wir machen jetzt Video oder Telefon. Tun die sich schwer damit?
Also es gibt Ärzte, die es total ablehnen, übers Telefon. Und das sehe ich aber auch nicht als Problem, sondern eigentlich als Herausforderung, dann einen Brief zu schreiben, einen persönlichen Brief zu schreiben, was sehr gut ankommt. Das ist jetzt das eine. Das andere, die Ärzte sind das gewohnt, inzwischen zu telefonieren. Sie machen das tagtäglich. Sie haben eigene Telefonsprechstunden eingerichtet. Und ich versuche dann tatsächlich auch, wenn ich jetzt nicht direkt beim Arzt durchkomme, Gesprächstermine zu vereinbaren. Oder wenn das nicht möglich ist, dann, dass ich tatsächlich den Helferinnen dann sage, bitte schreibt mich auf die Telefonliste mit meinem Namen, meine Telefonnummer, kurz um was es geht. Oft schicke ich dann auch noch ein Fax, dass noch irgendwas Inhaltliches, worüber ich sprechen möchte. Und ich bin dann tatsächlich überrascht, dass oft nicht am gleichen Tag, sondern am nächsten Tag dann der Rückruf kommt. Manches Mal tatsächlich dann auch um 19 Uhr. Ist mir auch passiert. Ja, da war ich dann leider gerade beim Einkaufen. Da kam ich bin ja gar nicht am Telefon. Ja, also das kann dann auch passieren. Und das ist so der Alter.
Zeigt ja, dass die Ärzte sich anscheinend dann doch auch so langsam darauf einstellen.
Ne? Wir hatten jetzt auch eine Fortbildung zum Thema Videosprechstunde. Das war auch sehr gut. Da hatte man jetzt auch ganz speziell Ärzte, die sich jetzt eben darauf einstellen, dass das die Zukunft sein wird und dass sie das in ihrem Praxisalltag einfach mit integrieren. Ja, und dann kann man hier durch die verschiedenen Veranstaltungen, die wir jetzt anbieten, eben auch hier ganz speziell auch unsere Kunden, die wir erkennen, einladen.
Also würdest du für dich sagen, du siehst das Ganze eher als Chance und nicht als Beschneidung?
Absolut als Chance. Ja, das ist für mich ein neues Medium, an das ich mich herantasten musste, das mir jetzt Spaß macht. Man muss natürlich auch immer dann mal über die Erfolgserlebnisse, wenn man richtig gute Gespräche hatte, mal nachdenken. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann auch wieder zu analysieren, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht, mich weiterzuentwickeln. Für mich ist hier eigentlich jetzt mein Zuhause, ja, ich sitze jetzt gerade in meinem Esszimmer. Ich meine, man ist auch dankbar, dass wir es hier so bei einer Firma arbeiten, wo man sich so sicher fühlen kann, ja. Einfach durch die ganzen Vorsichtsmaßnahmen und
ganz genau.
Dass man die finanzielle Absicherung hat und so weiter. Ja.
Kari, ganz, ganz vielen Dank. Ja, Sabine, super, dass du bereit bist, hier zu unserem kleinen Podcast ein bisschen was beizutragen. Bevor wir da aber so ein bisschen reingehen, wie du so diese Zeit erlebst und für dich verbringst, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was, wer du bist und was du so machst bei Novartis.
Ja, hallo, ich bin Sabine Knab. Ich bin First Line Manager bei Respiratory. Ich betreue, wie ihr wahrscheinlich auch hört, die Hälfte Baden-Württemberg und die Hälfte Bayern und bin jetzt ein Jahr bei Respiratory. Davor war ich 4 Jahre bei der Ophthalmologie beim Glaukom- und Specialty-Außendienst.
Aber du bist es ja wahrscheinlich auch durchaus gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten oder sagen wir mal viel von zu Hause zu arbeiten. Hat sich dadurch für dich denn jetzt eigentlich viel verändert?
Auf jeden Fall. Also ich habe sicherlich mehr Bürotage als jetzt, sage ich mal, ein Außendienstmitarbeiter. Aber in der Regel hatte ich so vor Corona einen Bürotag, vielleicht auch mal eineinhalb Bürotage in der Woche. Das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Und dadurch war das schon auch für mich eine komplette Umstellung meines Arbeitsalltags.
Ist das denn stressiger als vorher?
Also ich muss ehrlich sagen, die beginnende Phase war extrem stressig. Ja. Also es hat auch, ich denke, wir haben unheimlich viel Unterstützung vom Innendienst bekommen, ganz viel Ideen, was wir tun können. Für uns war die Situation auch neu. Und wie es immer so ist, wenn eben Routine fehlt, braucht man einfach ein bisschen Zeit zur Orientierung, um sich eben auch diese Routinen wieder zu erarbeiten. Weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, weil für mich ist es so, dass Routinen ersetzen ein Stück weit so ganz kleine Entscheidungen, die man jeden Tag tausendfach treffen muss. Und das ist ganz schön anstrengend. Ja. Insofern war die Phase am Anfang anstrengend und sehr lange Arbeitstage. Ich glaube, das haben alle draußen erlebt, auch die Außendienstmitarbeiter. In der Zwischenzeit, würde ich sagen, hat sich es bei vielen eingespielt.
Ja.
Wo es immer noch sehr schwierig ist, ist natürlich bei den Mitarbeitern, die Mütter sind. Ja. Insbesondere bei, sag ich mal, kleineren Kindern, die halt eben jetzt zu Hause sind und da die zwei-, dreifachbelastung auf die Mütter jetzt zukommt. Das ist sehr schön.
Du hast jetzt ein paar Mal von Routinen gesprochen. Hast du mal so ein Beispiel für so eine Routine, die du für dich entwickelt hast?
Ich habe meinen Tag einfach strukturiert. Mhm. Das heißt, ich stehe auch jetzt weiterhin so auf, wie ich bisher immer aufgestanden bin. Das heißt, um 6, dann mache ich meinen Haushalt und um spätestens halb 8 sitze ich dann am Rechner. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip eigentlich den ganzen Tag ziemlich durchgetaktete Termine. Natürlich auch viele der Angebote genutzt, was von HR oder IT kam, um uns fortzubilden. Also trotzdem habe ich versucht, meinen Tag weiterhin so zu strukturieren, so gegen 12 dann eine Mittagspause zu machen. Ich habe momentan auch das Glück, dass mein Sohn, der 24 ist, studiert, ein genialer Koch ist.
Das ist natürlich sehr praktisch.
Und das auch hobbymäßig betreibt. Und so habe ich jetzt echt jemand, der momentan parallel zu seinen Online-Studien einkauft und für uns kocht. Ja, und das ist natürlich echt klasse. Aber Bezug Routine musste ich natürlich dann auch darauf achten, dass ich mich extrem viel bewege, weil sonst wäre das schwierig geworden. Insofern habe ich dann also ich versuche dann so um 5, 6 Schluss zu machen und 2 bis 3 Mal in der Woche mache ich dann auch mit meinem Sohn zusammen Sport. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Und wir gehen momentan regelmäßig auf den Waldsportpfad. Teilweise waren auf dem Waldsportpfad dann Bodybuilder mit ihren Gewichten zu finden, die im Freien dann gewichtig gestemmt haben. Also es war sehr schräg, ganz witzig. Leider hat man natürlich wenig Kommunikation und auch hier dort natürlich die Abstandsregeln einhalten müssen. Insofern war es ein bisschen trotz allem angespannt. Aber wir hatten ja geniales Wetter jetzt so lang im Frühjahr, also über die eigentlich die komplette Corona-Zeit momentan. Insofern waren wir viel draußen dann halt eben abends oder am Wochenende.
Ja, virtuelle Meetings machen wir jetzt ja permanent. Das wirst du ja von früher auch schon kennen, aber hast du da vielleicht einfach auch mal einen Tipp?
Also was ich persönlich sehr hilfreich fand, war, dass wir im Regionalleiterkreis uns gegenseitig mal vor der Kamera angeguckt haben und Feedback gegeben haben. Also da ging es einfach darum, wo sitze ich denn, wie sitze ich denn, wie sieht denn mein Hintergrund aus, sollte ich vielleicht etwas näher an die Kamera, die Distanz besser einhalten, wie komme ich denn rüber? Und ich habe das dann auch mit meinem Team als Angebot durchgespielt und ich würde das wirklich jedem empfehlen, weil es gibt einfach iPad noch ein bisschen schwieriger als mit dem Rechner. Ein paar Dinge, die man beachten sollte, eben in die Kamera schauen und die Kamera ist eben nicht der Bildschirm.
Genau. Und ertappt man sich immer wieder, ne? Absolut. Das war trotzdem ein Bildschirmstart.
Naja gut, wir sind ja im One-to-One einfach gewöhnt, immer in die Gesichter, in die Augen zu schauen. Und es ist schon sehr merkwürdig, sich dran zu gewöhnen, in diese Kamera zu blicken. Aber es macht einen wahnsinnig großen Unterschied. Das ein-, zweimal unter Kollegen zu üben und auszuprobieren und auch das Feedback zu bekommen, das wäre so mein persönlicher Tipp, wo wir alle davon profitiert haben.
Hast du auch selber Kundenkontakte jetzt in dieser Zeit?
Natürlich. Also ich habe natürlich auch dort, wo ich Kontakte zu Meinungsbildern, zu wichtigen Ärzten habe, habe ich natürlich auch versucht, das aufrechtzuerhalten. Mhm. In der Regel habe ich es so gehandhabt, dass ich meinen Telefon- oder Teams-Anruf vorher per Mail angekündigt habe und nach Termin angefragt habe. Allerdings muss ich sagen, es hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, wir hatten ja auch ein Telefontraining bei der Respiratory und ich fand die Tipps, die wir da bekommen haben, extrem gut und das wollte ich dann auch gleich direkt ausprobieren. Und so hatte ich mir also eine ganze Liste von Argumenten zurechtgelegt, um an der Arzthelferin vorbeizukommen. Und wie es dann so im Leben ist, klingelt es einmal und der Arzt war selber am Telefon.
Hoppla. Nee, das geht jetzt so nicht, Herr Doktor.
Ich muss jetzt erstmal üben mit Ihrer Arzthelferin. Ja, genau. So eine kleine Anekdote aus dem Leben eines Regionalleiters.
Ja, wie nimmst du das wahr, die Kunden? Machen die das gern? Sind die aufgeschlossen oder eher nicht so?
Also ich habe das Gefühl, die sind schon sehr aufgeschlossen. Was wirklich das größere Thema ist, sind die Helferinnen am Empfang. Also wir haben natürlich jetzt für Respiratory, würde ich sagen, wir betreuen ja die Pneumologe und die Allgemeinärzte. Und ich würde jetzt mal sage, das sind natürlich die Facharztgruppen, die am weitesten belastet sind von der Corona-Pandemie. Ja? Also die sind halt, die haben natürlich die schweren Fälle in der Praxis und natürlich die Allgemeinärzte haben eben diesen Koordinierungsauftrag. Mhm. Insofern haben wir teilweise schon sehr angespannte Telefonsituationen. Also es ist wirklich sehr schwer, teilweise durchzukommen. Und im jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, wird es schwieriger, weil einige Praxen auch Kurzarbeit angemeldet haben, weil sie einfach weniger Patienten einstellen dürfen.
Ja.
Und dadurch die Beschäftigung des Personals und teilweise auch von sich selbst oder den angestellten Ärzten nicht mehr zu 100% gewährleistet ist.
Wenn wir jetzt mal so auf diese ganze Zeit schauen, die wir jetzt schon so hinter uns haben, was war für dich so das Eindrucksvollste?
Also Biggest Learning oder so war für mich natürlich die erste größere Teams-Besprechung auch mit Arzt, also mit Kunde, wo wir zu 20 im Prinzip bei mir dann im gefühlt virtuell im Büro saßen.
Kuschelig.
Ja, das war schon ein, sage ich mal, schon ein richtiges Event. Und ich denke, wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch sehr lange Zeit gegangen, bis wir an diesen Punkt gekommen wären. Und ich hoffe für mich und das auch so als Learning oder für uns alle, dass wir die positiven Seiten aus dieser Homeoffice-Zeit mitnehmen können, dass wir viel mehr auch überdenken können, was ist wirklich effizient? Kann ich vielleicht doch den einen oder anderen Kontakt nicht persönlich stattfinden lassen? Kann ich die virtuellen Medien nutzen, um vielleicht doch gar nicht so viel auf der Straße sein zu müssen, nicht so viel Zeit auf der Straße im Stau oder so zu verlieren? Ja. Das hoffe ich für uns, dass wir das in unseren Alltag nach Corona integriert bekommen und daraus auch wirklich weiterhin profitieren werden.
Sabine, vielen, vielen Dank. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du jetzt unbedingt der Novartis-Welt noch mitteilen?
Ja, ich habe mir auch noch Gedanken gemacht, was ich denn so wertschätze momentan. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich schätze den Arbeitgeber Novartis noch mehr wert, als ich es vorher schon getan habe. Mhm. Weil ich in der Situation jetzt wirklich immer fand, dass die Entscheidungen, die uns mitgeteilt wurden, dass die transparent waren, dass die nachvollziehbar waren, dass die wirklich auch in unserem Schutzsinne waren, auch für den Schutz unserer Kunden. Mhm. Und ich das wirklich immer nachvollziehen konnte und auch sehr weise fand. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen.
Hallo Victoria, schön, dass du Zeit und Lust hast, mit uns hier eine Runde zu sprechen.
Ja, hallo Dirk, ich freue mich auch drauf.
Wir kennen uns ja nun, wir sind ja im selben Team, aber ja. Die meisten unserer Hörer werden dich noch nicht kennen. Vielleicht stellst du dich einfach selber kurz vor und was du so bei Novartis treibst.
Genau Dirk, wie du schon gesagt hast, sind wir im gleichen Team, nämlich im Team von Ronny Zuber. Da bin ich seit Anfang des Jahres ganz neu dazugestoßen und arbeite als Omnichannel Account Managerin.
Mhm. Omnichannel Account Manager, da bist du es ja sowieso eigentlich per se schon gewohnt, sehr, sehr viel online zu machen, beziehungsweise von zu Hause aus, sage ich mal. Ist das dann jetzt anders für dich, das Arbeiten, als sozusagen vor Corona?
Also ein bisschen hat sich schon verändert, dadurch, dass ich ja in meiner Tätigkeit dann doch öfter mal in der Firma war und Kollegen auch getroffen habe, hatte ich so ein bisschen diesen stetigen Wechsel und jetzt war man ja im Prinzip dann doch gezwungen, komplett zu Hause zu sein. Das heißt also, viele Meetings, die man doch vielleicht vor Ort hatte und Kollegen gesehen hat, haben sich dann doch zu Hause ergeben, dann doch in virtueller Funktion, aber ja, viel hat sich nicht verändert. Es war im Prinzip ein kleiner Umschwung, aber es hat ehrlich gesagt auch Spaß gemacht. Es war gezwungenermaßen doch in eine Richtung, die wir im Prinzip eigentlich auch anstreben, so zu arbeiten. Deswegen fand ich es eigentlich ein schöner Umschwung.
Das heißt, für dich ist es also nicht unbedingt mit Stress verbunden, oder doch?
In vielerlei Hinsicht kann Arbeit immer mit Stress verbunden sein, aber wahrscheinlich macht man sich die ja eigentlich immer selber. Also ich habe es nicht so empfunden, ich habe es nicht stressiger empfunden für mich, aber ich spreche da natürlich momentan auch aus einer Luxusrolle, denn ich habe keine Kinder, ich bin im Prinzip da völlig frei und kann meine Arbeit eigentlich so tätigen, wie ich sie sonst auch tätige. Also von daher denke ich, ist das bei mir nochmal ein ganz anderes Level. Aber ansonsten denke ich, wenn man Stress hat, vielleicht auch versuchen, ja, sein Zeitmanagement richtig zu koordinieren oder vielleicht auch zu sagen, ja, ich versuche jetzt ein bisschen Ausgleich zu schaffen, zu entschleunigen vielleicht auch irgendwie in einer gewissen Form mit Sport, mit alltäglichen Dingen, die einen Freude bereiten, aber...
Genau. Also meinst du, dass das hilft, dass man zum Beispiel solche Routinen für sich einfach entwickelt?
Das hilft auf jeden Fall auch. Also ich denke, es ist sogar wichtig. Also es gibt da natürlich auch viele Meinungen, die da auseinanderdriften. Viele sagen, sie leben lieber in ihrem Chaos. Aber ich denke, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also ich bin zum Beispiel jemand, der eher ja, routinierter arbeitet und auch glücklicher ist, wenn er so seine festen Zeiten hat. Ich habe zwar auch in vielerlei Hinsicht manchmal ein kleines Chaos, aber eigentlich bin ich da routinierter. Also versuche zum Beispiel halt fixe Aufstehzeiten zu haben, was mir jetzt auch in der Zeit geholfen hat, wo ich einfach auch fest zu Hause war, dass man halt einfach schaut, wann man aufsteht, sich vielleicht sogar vornimmt, wie lange will ich heute arbeiten, was habe ich heute zu tun. Also ich bin so ein totaler Fan von To-Do-Listen. Also es gibt ja nichts Schöneres, als einen Haken zu setzen dahinter. Und das macht mir total viel Spaß, auch so zu priorisieren. Also was ist wichtig, was sollte die Woche auf jeden Fall noch erledigt werden? Und ich denke, das hilft auch eigentlich immer ganz gut, so ein bisschen sein Zeitmanagement im Kopf zu haben. Also die größte Routine für mich, die auch wirklich geblieben ist, jetzt auch in der Corona-Zeit, war ganz einfach, mich normal fertig zu machen. Also dass ich halt wirklich nicht in diesen Fluss gerate, ich befinde mich jetzt noch in meinem Chill-Modus, weil ich einfach zu Hause bin, sondern nein, ich gehe jetzt in den Arbeitsmodus über und deswegen mache ich mich ganz normal fertig, ziehe mich ganz normal an, bin dann bereit für die Arbeit. Und vielleicht auch am Tagesende, wenn ich mich dann wieder in mein bequemes Outfit werfe, dann auch irgendwo abzuschließen, jetzt ist die Arbeit vorbei. Also weiß nicht, so ein bisschen eine Grenze schaffen für sich einfach. Also ich saß jetzt hier nicht im Blazer und im dicken Business-Outfit, sondern habe das schon eher casual gemacht, aber trotzdem irgendwo anders, wie wenn man vielleicht sonst rumlaufen würde.
Eine Frage, die wir uns hier notiert hatten im Vorfeld, ist dein Lifehack, diese Anglizismen, für Teams-Meetings, für virtuelle Meetings. Also ich habe zum Beispiel von einigen gehört, die sagen, Mensch, wenn ich ein Meeting habe, das nicht unbedingt auf Video angewiesen ist, dann gehe ich zum Beispiel dabei spazieren draußen. Machst du sowas auch in der Richtung?
Also sowas ist so eine richtig tolle Sache. Ich habe das tatsächlich auch mal überlegt und ich muss mir ehrlich gestehen, ich habe es ja noch nie ausgeführt. Also das Einzige, was ich wirklich, wo ich sage, meine virtuellen Meetings finden draußen statt, das sind momentan meine Sportmeetings, weil ich das irgendwie in der Wohnung nicht so schön finde. Arbeitsmeetings habe ich bisher echt noch nicht draußen gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Also das sollte man eigentlich umsetzen, aber wie es denn immer so ist.
Ja, wenn man erstmal dran sitzt, ne, am Rechner, dann ist es halt auch immer ein bisschen schwierig. Ich merke es für mich selber auch, dass ich komme manchmal gar nicht auf die Idee. Mensch, eigentlich könnte ich dieses Teams-Meeting auch locker übers Telefon machen. Es werden eh keine Inhalte gezeigt. Das ist rein Audio, also könnte ich mich genauso gut zum Beispiel auf die Terrasse setzen oder einfach mal um den Block gehen.
Das stimmt. Obwohl ich eigentlich auch ein Fan bin von sich während des Meetings auch zeigen. Also ich mag das ganz gerne. Weil ich auch gerne in die Gesichter währenddessen gucke, weil man dann doch so diese ein oder andere Emotion ganz einfach dann doch sieht. Und das finde ich schön. Und ich finde, das gibt auch so ein bisschen wieder dieses Wir-Gefühl her, was wir vielleicht auch nicht verlieren sollten während solcher Meetings. Und deswegen, obwohl, wäre ja jetzt auch nicht schlimm, wenn man den Wald und alles drumherum beim Spazieren geht.
Ja, dann muss man den auch noch mit einblenden.
Genau.
Ich meine, du hast natürlich jetzt auch immer noch viel mit Kundenkontakt. Und ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber wie nimmst du das wahr bei den Kunden auch? Sind die aufgeschlossen dem Fernkontakt sozusagen? Und wenn ja, eher Telefon oder Video? Oder wie nimmst du das so wahr?
Also ich nehme es unterschiedlich unterschiedlich war. Es gibt da wirklich für mich kein Nonplusultra, was ich festgestellt habe oder wo ich jetzt meine Schlüsse daraus ziehen könnte. Es gibt Ärzte, die sind neugierig darauf, wie dieser digitale Kontakt jetzt stattfinden könnte. Es gibt aber auch Ärzte, die sind dem sehr abgeneigt. Dafür gibt es aber auch verschiedene Ursachen, die ich auch wirklich verstehen kann. Es sind eher die persönlichen Momente, die sie dann auch mit mir teilen. Das heißt also, wie man es halt auch einfach kennt aus der Corona-Zeit, das ist momentan schwierig wegen der Familie, wegen den veränderten Sprechzeiten etc. Da trifft man natürlich auch verschiedene Meinungen. Aber es gibt natürlich halt auch Ärzte, die sind begeistert und sagen, ist mal was Neues, probiere ich gerne mal aus, aber hören Sie, ich habe keine Ahnung davon. Ne? Und das sind natürlich so Dinge, die greift man dann immer gerne auf. Aber wie gesagt, es sind so viele unterschiedliche Fälle, sodass man im Prinzip sich auf kein Telefonat gleich vorbereiten kann. Also eigentlich stößt man immer wieder vor eine neue Situation und versucht dann auch darauf einzugehen. Und das finde ich momentan macht es eigentlich ganz schön, weil ja man leistet nicht nur Überzeugungsarbeit in der Hinsicht, sondern ist vielleicht auch ein Stück weit persönlich auch beim Kunden. Gerade wenn man halt auch hört, dass es gerade nicht so einfach ist mit der ganzen Situation. Und ja, das macht es auch ein bisschen empathischer dann.
Ist es denn besser als der Live-Kontakt?
Es ist anders. Ich denke, ein Mix aus allem wäre natürlich auch super. Also gerade für den Arzt, weil es für viele Ärzte oder für viele Kunden halt einfach momentan auch schwierig ist, Vertrauen erstmalig aufzubauen. Gerade wenn man sich vielleicht noch nicht kannte, obwohl ich gemerkt habe, dass es da auch wieder Unterschiede gibt. Also es gibt viele, die sind da übers Telefon gleich ja ganz aufgeschlossen. Und es gibt aber auch leider halt viele Skeptiker, die dann auch erstmal sagen, so, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, kommen Sie doch lieber erstmal vorbei und nehmen Kontakt persönlich mit mir auf, was man natürlich auch akzeptieren muss und auch versteht.
Gibt es etwas, wenn man jetzt so auf diese spezielle Zeit, sagen wir mal, zurückblickt, die bisher so verstrichen ist, für dich etwas, wo du sagst, das ist so das größte Ding, was ich für mich mitgenommen habe?
Also es gibt viele Dinge, die mir so ins Auge gestochen sind in der Zeit. Was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass endlich mal wieder so ein Stück weit Solidarität aufgeklappt ist bei vielen. Mhm. Das war auch bei mir ein Learning, aber es ist da vor allem halt auch bei vielen anderen aufgeploppt, bei denen man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, wo man es mitbekommen hat. Also, dass man einfach mal wieder sagt, ich investiere jetzt Energie oder meine eigene Zeit oder auch vielleicht sogar einen Teil meines eigenen Geldes, um anderen zu helfen, die ja vielleicht in verschiedenen Situationen schlechter geht. Und das ist, denke ich, in den letzten Jahren so ein bisschen verstrichen. Mhm. Nicht bei allen, aber in dieser Akutsituation, denke ich, haben viele da doch gesagt, ich greife dann mit vielen unter den Armen, helf einfach mal. Und das fand ich total schön zu sehen. Also das war so ein Learning von mir, wo ich hoffe, dass es einfach jetzt auch mal mitgenommen wird. Einfach so dieses Menschliche halt sehen, ne? Oder einfach mal guckt, wem geht es jetzt vielleicht schneller als mir, ja? Und wenn das halt einfach nur die ältere Dame ist, die unter mir wohnt und die vielleicht ein bisschen Hilfe benötigt, dann einfach mal drauf zugehen und los.
Trotz des Kontaktverbotes enger zusammenrücken, ne? Wenn man so will.
Ja, genau.
Also, irgendwie eine schräge Situation.
Ist eine schräge Situation, das stimmt, da hast du recht, ja. Ich denke, die Zeit ist nicht unbedingt nur als schlechte Zeit zu sehen. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Viele kamen jetzt vielleicht auch mal in diese Zeit, um über viele Dinge nachzudenken, um vielleicht auch mal verstärkt selbst zu reflektieren, was sonst so bei ihnen passiert und was auch nicht passiert. Ob das jetzt im großen Rahmen die Wirtschaft ist oder wie auch immer zu sehen, oder ob man einfach nur mal bei sich persönlich stehen bleibt. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir alle noch mal in uns gehen sollten. Ne? Ich meine, viele hatten jetzt echt eine stressige Zeit, aber auf der einen Seite vielleicht auch mal ein Stück weit die Trennung von der ganzen Hektik, die so draußen herrscht, um vielleicht auch mal zu sagen, ich habe jetzt ein Stück weit entschleunigt und konnte mir über viele Dinge vielleicht Gedanken machen. Es ist eine schwierige Situation, aber ich denke, wir haben schon gezeigt, dass es ganz gut klappt und dass man auch viel bewegen kann.
Vicky, ich danke dir ganz, ganz herzlich. gut, im Moment sitzt hier bei mir nicht im Studio, aber zumindest per Microsoft Teams verbunden, der Konrad Schoppel. Hallo Konrad, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Dirk, freue mich wieder bei dir zu sein.
Ja, ich habe dich auch gern hier. Wir können von mir aus gerne noch häufiger Folgen machen. Konrad, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Also die letzte Zeit ist ja, ich weiß nicht, wenn man von März oder so ausrechnet, ist ja, denke ich, für viele unheimlich geprägt gewesen durch Stress, weil sich ja unheimlich viel verändert hat. Gerade Kollegen aus dem Außendienst, die bisher, nennen wir es mal, den klassischen Außendienst betrieben haben, mussten sich jetzt plötzlich völlig umstellen und digital gehen. Und ich glaube, das ist nicht für jeden einfach gewesen. Auch für die, die vielleicht digital affin gewesen oder digital affin sind, ist es sicher nicht einfach gewesen. Das ist natürlich eine unglaubliche Menge Stress gewesen. Wie hast du das so wahrgenommen, diese Zeit?
Also vielleicht antworte ich in zwei Dimensionen. Also es ist eine außergewöhnliche und belastende Zeit für die meisten von uns. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Egal, ob ich jetzt Kinder zu Hause habe oder nicht. Egal, ob ich jetzt ein Homeoffice eingerichteten ergonomischen Platz habe oder nicht. Aber es verändert im Kern die Art und Weise, wie wir vorher in einen Arbeitsalltag gestartet sind, wie wir diesen auch wieder beendet haben. Und für viele von uns findet plötzlich Arbeit im privaten Umfeld statt. Also das alles ist einfach eine nachhaltig belastende Situation für alle von uns. Mhm. Wenn man das jetzt als Stress bezeichnet, dann möchte ich mal provokant antworten, weil das ist etwas, was ich für mich auch wieder gelernt habe. Stress ist eigentlich nichts Schlechtes. Also wenn man sich das verdeutlicht, unter Stress steigt unsere Herzfrequenz, unsere Atemfrequenz steigt. Mit Adrenalin erhöht ist unsere Aufmerksamkeit geschärft. Mit Dopamin können wir glatt mehrere Bälle in der Luft halten. Und so ein schöner Cocktail aus Cortison und dann ein paar Lucky Shower, Endorphine, da geht es uns gut. Das Problem ist nicht der Stress. Das Problem ist die Abwesenheit von Erholung. Genau. Und das ist eigentlich das Thema, wie kriege ich dieses Oszillieren hin? So wie wir zwar jetzt, wir führen gerade dieses Interview, wo habe ich eine kleine Pause dazwischen, bevor ich ins nächste Meeting gehe? Wo ich einfach mal ein bisschen ausstehen kann, meinen Körper ein bisschen bewegen kann, ein Glas Wasser trinken kann. Wie kriege ich die Pause im Mittag, mal eine halbe Stunde rausgehen zu können? Weil bei dieser halben Stunde, wo ich laufe, da baue ich Adrenalin, Dopamin wieder ab, die Serotoninwerte steigen, ich kann wieder neuen Gedanken finden. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht der Stress an sich, der Probleme macht, sondern das Fehlen der Pause dazwischen. Also deswegen ist es eher dieses, wie kriege ich das Oszillieren hin? Jetzt bin ich voll da und jetzt disconnecte ich mich auch bewusst, um Erholung zu finden. Und das muss nicht immer nur Schlafen sein. Das sind wirklich diese kleinen Pausen dazwischen. Und das war für mich etwas Wesentliches, bewusst zu lernen in dieser grundsätzlich belastenden Zeit. Wie kriege ich dieses Oszillieren hin?
Ja, das ist, wir haben ja auch diesen Videopodcast laufen und da kam dann auch die Aussage bei dem letzten Videopodcast, einfach mal trauen, auch Nein zu sagen. Ja. Und ich glaube aber, das ist genau das Problem. Also ich weiß es von mir selber, ich war früher immer dadurch getriggert, sozusagen meinen Chef immer zufriedenzustellen, die Firma, die KPIs zu erfüllen. Und nun sitze ich auf einmal zu Hause vor meinem Rechner und habe das Gefühl, ich arbeite eigentlich gar nicht. Weil das mit dem, was ich vorher getan habe, überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, das ist für viele, glaube ich, das Schwierige einfach. Ne? Wie du schon sagst, diese Pausen einbauen ist gut und schön, wenn man das so sagt. Aber du hast ja nur auch viel mit Führungskräften zu tun. Wie haben die das denn gesehen? Weil ich glaube, so als, ich nenne es mal, der normale Außendienster, der normale Angestellte sagt sich, ey, ich kann doch jetzt nicht einfach mal mich für eine halbe Stunde hinlegen oder mal um den Block gehen, ich muss arbeiten.
Also auch Führungskräfte sind Menschen. Also,
habe ich gehört.
Aber, Also das Verbindende ist wirklich diese Kiste, wie beantworte ich die Frage, wozu bin ich jetzt da? In diesem anderen Umfeld. Und wie bin ich jetzt wertvoll? Also ich kann plötzlich nicht mehr die Dinge tun, über die ich mich in meiner alten Arbeitswelt definiert habe. Und wenn das war, ich gehe morgens, steige in mein Auto aus und freue mich darauf, Kunden zu treffen. Wenn das jetzt plötzlich nicht mehr geht, wozu bin ich Nütze? Wozu bin ich da? Und die gleiche Frage haben auch Führungskräfte, nämlich die Fragestellung, ja, wozu bin ich jetzt als Führungskraft eigentlich Nütze? Also wozu bin ich jetzt gut? Was ist das, was mein Team, während ich es ja jetzt nicht live sehen kann, was ist das, was ihm gut tut? Und was ist aber vielleicht auch etwas, was ihm überhaupt nicht gut tut? Weil ich hatte fantastische Ideen, was ich so, und Kalender freischalten und Reports. Und ne, da kann man auf strange Gedanken kommen, die gut gemeint sind, aber völlig nach hinten losgehen. Ja. Weil ich muss jetzt viele Meetings machen und viele Trainings und weil wir müssen ja irgendwie was arbeiten. Also genau. Deswegen, da saßen, glaube ich, Führungskräfte in genau dem gleichen Boot drin, wie alle von uns, nämlich gibt der eigenen Existenz in diesen besonderen Rahmenbedingungen Bedeutung. Und das musste ich auch durch, weil in meinem Alltag, mein alter Alltag bestand darin, Menschen persönlich zu treffen und mit Gruppen, ob sie jetzt groß oder klein waren, zusammen zu sein. Also geht nicht. Also wie definiere ich oder wie beantworte ich jetzt die Frage, und wenn das alles nicht geht, was geht denn dann? Wozu bin ich jetzt noch Nütze? Und wenn ich mir den Gedanken erlaube, es geht nicht darum, viel und lang zu arbeiten. Es geht nur um die Fragestellung, wo kann ich einen Unterschied machen? Einen Unterschied für die Sache oder für andere Menschen? Und ehrlich gesagt, das hat mich ein paar Wochen Zeit gekostet. Einfach Dinge zu finden, wo ich sage, ich wusste, wie es in der alten Welt ist, aber jetzt unter diesen Bedingungen, wenn ich Leute nicht sehen kann, was ist es denn dann?
Ja.
Da stecken, glaube ich, Führungskräfte, Mitarbeiter, da sind wir alle Menschen vor genau der gleichen Herausforderung, nämlich finde eine Identität in dieser Welt, wozu werde ich gebraucht, woraus ziehe ich Kraft, woraus ziehe ich Anerkennung für mich selbst? Und die Antwort ist keine generische für alle. Es ist dieses individuelle Ringen nach Nütze zu sein.
Ja.
Weil dann stellst du so ein Gefühl von Zufriedenheit ein. Und ich habe für mich nur gelernt, fokussiere dich nicht darauf, viel zu machen. Es geht nicht um das Viele. Wenn ich am Tag einen Punkt habe, ob es ein Gespräch ist, eine E-Mail, die ich geschrieben habe, oder ein Austausch, so ein Interview, wie wir zwei es jetzt haben.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, vielleicht ist ein Gedanke dabei, der für irgendjemanden irgendwie Nütze war. Dann reicht das. Dann ist das genug. Und ich würde jeden ermutigen, damit einfach zufrieden zu sein und sich nicht zu stressen mit, werde ich noch gebraucht. Solange wir einen Punkt sind, wo wir einen Unterschied machen können, ist das ausreichend.
Ja, das denke ich nämlich auch. Ich meine, in dem Zusammenhang wird ja auch ganz oft über diesen Mindset-Shift gesprochen. Also ich hasse es ja mit diesen Anglizismen. Deswegen irgendwie so meine Denkweise verändern, würde ich ja sagen. Das ist ja im Prinzip das, was du gerade sagtest, ne? Dass man so ein bisschen so ich arbeite jetzt so eine Liste ab.
Ja.
Und weil nicht, weil ich das möchte, sondern weil ich es muss.
Ja.
Ich glaube, das passt wahrscheinlich wunderbar damit rein, dass man auch ein bisschen selbstverantwortlicher gerade lernen muss zu arbeiten, wenn man in dieser Form arbeitet. Hast du noch irgendwas, was du den Kollegen mit auf den Weg geben möchtest?
Also vielleicht eine Kiste, die ich jetzt so in der Reflexion von den letzten 3 Monaten angeguckt habe. Natürlich brauchen wir als Menschen Hoffnung. Ich habe für mich aber auch gemerkt, der Grad zwischen Hoffnung und Illusion, der ist manchmal ein schmaler. Und ich habe dieses Spiel für mich gespielt gehabt, als wir März, April hatten. Jetzt habe ich die Hoffnung, im Mai geht's dann los.
Ja.
Und dann kam der Mitarbeiter-Podcast und nix war's. Und genauso hatte ich dann die Hoffnung, aber jetzt dann im Juni, da geht's dann wieder los. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, was ich hier für mich produziere, ist ein kontinuierliches Ende einer selbstgemachten Täuschung.
Ja.
Also ab dem Augenblick, wo ich Hoffnung mit einem konkreten Zeitfenster verbinde, das null in meiner Kontrolle steht, grabe ich mir das Ende einer Täuschungsgrab selber. Mhm. Und im Moment, ob ich, ist das ein Thema, wir haben alle die Hoffnung, irgendwann wieder in Urlaub fahren zu können. Wir haben alle irgendwie die Hoffnung, irgendwann wieder mit vielen Menschen feiern zu können, vielleicht auch unseren Hobbys nachgehen zu können. Und diese Hoffnung ist wichtig. Was wir aus allen großen Ereignissen, ob das Pandemien in der Geschichte war, ob es Kriege waren, ob es aber auch Innovationen waren, also die Welt richtig durchgerüttelt haben. Mhm. Was wir eins da immer gelernt haben, ist, das hat irgendwann ein Ende. Keine von denen hat ewig gedauert. Aber wenn ich nicht unter Kontrolle habe, wann es ein Ende hat, tue ich gut daran, mich auf die zweite Key-Learning-Kiste zu besinnen. Die Welt war nach solchen disruptiven Ereignissen nie mehr die gleiche wie vorher. Also, und das ist für mich so mein Thema jetzt. Begib mich nicht in diese Paralyse. Hoffen, bis ich endlich wieder zu dem Alten zurückkommen kann, weil das Alte wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht geben. Also, wie kann ich aus dem Jetzt das Bestmögliche machen, weil ich werde Chancen für die Zukunft bauen und ich werde irgendwann wieder reisen. Aber ich weiß nur noch nicht, wann. Und jetzt ist aber mein Thema der nächste Meter vor mir, der nächste Tag vor mir. Wie kann ich dem Sinn geben? Wie kann ich dem Bedeutung geben, statt in der Paralyse zu versenken? Hoffentlich dauert es nicht mehr zu lang, bis ich endlich wieder zu einem erfüllten Leben zurückkommen kann.
Ja.
Sondern die Alternative, wie kann ich dem Jetzt, ich kann nicht auf Strecke gucken, was wird in einem Monat sein, aber ich kann für heute, wie kann ich den Tag heute Bedeutung geben? Und dann nehme ich mir den nächsten vor und den nächsten. Und das ist, glaube ich, für mich zumindest eine bessere Strategie, auch mit nachhaltig, langanhaltig belastenden Situationen umzugehen. Ich weiß, sie enden irgendwann.
Ja.
Und ich weiß, ich nicht unter Kontrolle, wie lange sie dauern. Aber was ich voll unter Kontrolle habe, ist, gib dem Jetzt eine Bedeutung. Und dann dem Nächsten. Und dem Nächsten. Und das ist so ein Thema, was mich im Moment bewegt und wahrscheinlich auch begleiten wird.
Ich glaube auch die meisten von uns. Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr, sehr schön formuliert. Ja, vor allem, ich finde es auch, wie du es vorhin auch mit der Dynamik deiner Stimme gesagt hast, wann kann ich endlich wieder reisen? Das ist ja so, da schwingt das Negative ja, es schwingt nicht nur mit, es ist einfach da.
Aber ja.
Und ich glaube, da müssen wir uns alle versuchen, so ein bisschen von zu lösen, so immer nur das zu sehen, was ich gerade nicht habe und nicht kann und sozusagen im Vorfeld schon nachzutrauern, klingt irgendwie jetzt gerade komisch sprachlich, aber was ich alles nicht tun kann, sondern wie du schon sagst, gestalten. Gucken, was mache ich jetzt, wie sind meine nächsten Schritte, was kann ich denn überhaupt tun?
Mega. Und vielleicht einen Gedanken, Dirk, noch. Es ist völlig in Ordnung, dass wir Tage haben, wo es uns nicht gut geht.
Na klar.
Also unser Gehirn lässt sich nicht bescheißen. Wir vermissen das Reisen. Wir vermissen, Ärzte zu sehen. Wir vermissen, uns mit Kollegen zu treffen. Das ist eine Realität, die manifestiert sich hormonell innerhalb von Millisekunden, wenn so ein Ereignis auf Körper, dem Gehirn zu sagen, das sei nicht wahr, akzeptiert unser Gehirn nicht. Also diese Gefühle ernst zu nehmen und jetzt nicht, um sie als Opfer zu erleiden, sondern neugierig dahinter zu gucken, was lehrt mich dieses Gefühl über mich, was ich eigentlich im Leben brauche. Weil jedes Mal, es ist eine wunderbare Zeit, besser verstehen zu können, was sind wirklich die wichtigen Dinge für mich im Leben? Ja. Was ist wirklich das, was ich brauche, damit es mir gut geht, weil ich erlebe gerade, dass ich es nicht habe. Und aus das ist eine leichtere Art. Wir fühlen uns nicht besser. Es schmerzt, dass wir nicht reisen können. Aber es ist eine bessere Art, statt wütend oder ärgerlich zu werden darüber, es ist eine bessere Art zu sagen, und jetzt sehe ich für mich viel klarer Dinge, auf die ich langfristig in meinem Leben achten muss, sind diese 3, 4, 5, weil ich merke gerade dann, wenn ich sie nicht habe, geht es mir schlechter. Und das ist das Gute, wenn ich so sagen will, was diese Zeit haben kann. Nimm diese Gefühle auch der Dunkelheit oder des Niedergeschlagenseins ernst, weil sie sind real. Aber statt sie nur zu ertragen, sie neugierig zu erforschen, was sagt es mir über mich, was ich im Leben brauche? Und das kann eine ganz andere Reise werden, weil dann sind auch diese Gefühle nicht etwas, was wie eine dunkle Wolke über uns kommt, dem wir hilflos ausgeliefert sind, sondern wir sind immer noch Gestalter, weil wir sie annehmen und explorieren können. Und das vielleicht ein Gedanke.
Ja, da kam mir gerade so der Gedanke, dass das im Prinzip ja auch dann eine gute Chance ist, sozusagen sich selbst sein Leben zu entrümpeln. Ja. Weil man einfach auch feststellt, Dinge, wo ich vorher dachte, die sind essentiell für mich. Die brauche ich unbedingt. Und man merkt jetzt in der Zeit, oh, ist zwar schade, dass ich es nicht habe, aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Also vielleicht sich auch, da sind wir wieder beim Ding Gestalten, Fokussieren, sind wir wieder da. Vielleicht kann sowas dann auch da ganz hilfreich sein.
Unbedingt. Und vielleicht, ich teile das einfach jetzt auch mal mit dir oder mit denen, die zuhören. Eine bereichernde Situation hatte ich auch mit meinem Team, weil irgendwann ist uns bewusst geworden, diese Zeit macht etwas mit uns. Sie macht etwas mit uns persönlich, sie macht etwas auch mit uns als Team. Und einfach auch mal eine Stunde auf dieser persönlichen Ebene miteinander in Austausch zu gehen. Was habe ich eigentlich über mich gelernt? Was hat das mit uns als Team gemacht? Wo sind wir vielleicht eher zusammengerückt? Wo laufen wir vielleicht auch Gefahr, auseinander zu driften? Also was sind auch die Dinge, die wir offensichtlich als Team wertschätzen?
Ja.
Und jetzt drehe ich auch noch die Schleife zurück, weil du mich irgendwann gefragt hattest, wie ist es mit den Führungskräften?
Ja.
Für mich als Führungskraft war es auch ein großes Geschenk, weil ich habe meine Leute auch gefragt, sag mal, wie erlebt ihr mich jetzt eigentlich in dieser Zeit? Was ist der Mehrwert oder den Nutzen, den ich euch in diesen veränderten Bedingungen denn eigentlich bringe? Also bin ich jetzt nur noch der Kontrolletti, der Beschäftigungstherapie für euch macht? Oder also was ist es? Und dann von meinen Leuten einfach auch Dinge zu hören, wo ich vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, dass die für sie wertvoll sind. Also auch ein Gespräch dieser Realität zu widmen, dass diese Zeit etwas mit uns macht.
Ja.
Und ein Gespräch auch im Team kann etwas sehr Schönes sein. Ich habe es zumindest mit meinem Team so erlebt und bin sehr dankbar dafür.
Super. Konrad, jetzt sind wir weit über die halbe Stunde raus.
Weit. Dirk, wie immer.
Wenn ich finde es herrlich. Sprechen, schön. Ist das ich auch, total. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für danke. Das, was du uns hier so aus deinem Erleben berichtet hast. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Interview sein wird, was wir beide führen werden. Vielen, vielen ich herzlichen würde. Dank. Hab eine gute Zeit.
Danke dir. Bleib gesund und immer zuversichtlich.
Das werde ich.
So, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Seid nicht untätig und schreibt mir, wie ihr diese Sendung fandet, was ihr euch vorstellt. Überhaupt Feedback. Schreibt mir einfach eine E-Mail an dirk.dresen, Doppel-E und Doppel-S bitte, @novartis.com. Ich freue mich über jede Mail von euch. Dankeschön.